Mindmaps, der Philosophie-Podcast.
Wege und Weichen unseres Denkens.
RefLab.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mindmaps. Und zwar sind wir in unseren Sonderfolgen anlässlich des Todes von Jürgen Habermas. Am 15. März 2026 ist er im hohen Alter gestorben. Und wir haben uns letztes Mal schon unterhalten über wichtige Elemente seines Denkens. Und Peter, hallo übrigens, herzlich willkommen, Peter.
Grüß dich, hallo.
Peter, du hast letztes Mal schon deutlich gemacht, dass er ziemlich unbestritten wohl der bedeutendste deutsche Philosoph des ausgehenden 20. und beginnenden 21. Jahrhunderts war und dass er weit über irgendwie den philosophischen Elfenbeinturm hinaus gewirkt hat, sich eingebracht hat in öffentliche Debatten, auch in politische Diskussionen. Das passt aber auch sehr gut zu seiner Philosophie überhaupt, weil er eben ein Philosoph der kommunikativen Verständigung von Menschen war, ein Philosoph auch der Demokratie und der demokratischen Öffentlichkeit. Das waren Themen, die ihn umgetrieben haben. Und wenn er für ein Stichwort bekannt geworden ist, dann ist es diese Theorie kommunikativen Handelns, zugleich Titel eines seiner bekanntesten Werke. Peter, du hast letztes Mal uns so ein bisschen mitgenommen in die Grundlinien auch gerade dieser Theorie. Und wir haben gesehen, wie Habermas eigentlich unter der Voraussetzung, dass man sich nicht mehr auf Gott beruft, dass man sich nicht mehr auf diese großen metaphysischen Begriffe beruft. Also er ist ein Vordenker oder ein wichtiger Vertreter einer nachmetaphysischen Philosophie, dass er unter dieser Voraussetzung, dass uns dieser große universale Horizont nicht mehr zur Verfügung steht, doch gefragt hat, ja, wie können wir noch uns verständigen als Menschen? Wie können wir noch miteinander zurechtkommen? Und wie könnte auch eine Demokratie und eine Gesellschaft funktionieren, wenn diese großen Begriffe zerbrochen sind und wir uns doch nicht nur den Schädel einschlagen oder aneinander vorbeireden wollen? Peter, wir mussten ein bisschen abrupt enden letztes Mal. Das hat mir ein bisschen leid getan, aber wir waren schon in Überzeit und wollten uns noch was aufsparen für diese Folge und haben gesagt, wir möchten auf ganz besonders auch, wie es zu unserem Podcast passt, auch auf Habermas Religionsbegriff zu sprechen kommen, auf seine Verhältnisbestimmung von philosophischer Vernunft und Religion. Wie passt das zusammen, Peter? Man könnte ja jetzt eigentlich erwarten, dass jemand, der sich als postmetaphysischer Denker in Stellung bringt und selbstverständlich quasi davon ausgeht, dass uns diese eine große Wahrheit und dieser eine universale Gott als Referenzpunkt nicht mehr zur Verfügung steht, dass der eigentlich über Religion oder sich mit Religion dann auch nicht wirklich eingehend befasst, sondern sagt, das war einmal, jetzt müssen wir unter säkularen Bedingungen zurechtkommen. Spannenderweise ist das aber nicht der Fall, Peter.
Ja, ich gehe jetzt noch mal einen Schritt zurück zu dem, was du ganz am Anfang gesagt hast. Der immense Einfluss von Jürgen Habermas erklärt sich daraus, dass er, obwohl er sehr schwer schreibt im Regelfall, ein Philosoph der Praxis ist. Ein Philosoph, der die soziale, die gesellschaftliche Wirklichkeit reflektiert wie kaum ein anderer. Ja. Und diese Wirklichkeit zeichnet sich dadurch aus, dass sie absolut heterogen ist. Jürgen Habermas hat ja den Begriff der Lebenswelt in den Mittelpunkt seiner Sozialphilosophie gestellt. Und das, was wir lebensweltlich in unserer Gesellschaft wahrnehmen, jeder Einzelne und jede Einzelne von uns, ist eben die große Unterschiedlichkeit der Lebensweisen, der Lebensstile, der Werte, die uns bestimmen und die nicht mehr wirklich auf einen einheitlichen Nenner zu bringen sind. Mhm. Bis in die 60er Jahre haben 80% der Menschen noch eine der beiden großen Konfessionen angehört. Wir wissen heute, dass das sich dramatisch verändert hat und dass dieser Trend der Säkularisierung ja wohl auch kaum aufzuhalten ist. Also diese Pluralität von Überzeugungen, von Lebensweisen ist der Ausgangspunkt.
Ja.
Und das Zweite, was du eben auch schon angesprochen hast, da gibt es jetzt keine Kirche mehr oder Kirchen, die mit großer Pastoralmacht in der Lage wären, die Menschen in eine Richtung zu bringen und die Schäfchen unter ein gemeinsames Regiment zu stellen. Und dann ist eben die Frage, wie kann ich eine solche Gesellschaft in aufklärerischer Tradition, wie kann ich sie eigentlich so regulieren, dass sie noch überlebensfähig ist, weil sie veränderungsfähiger sein muss angesichts neuer Herausforderungen, und auf der anderen Seite eben aber nicht mehr in der klassischen Weise normativ bin. Also Stichwort weltanschauliche Neutralität des Staates und so weiter und so weiter. Und dann entwickelt er eben diese Theorie kommunikativen Handelns, zwei Bände 1981, aber ja eigentlich erst das Ergebnis auch vorausgegangener Reflexionen, die lange vorher stattgefunden haben. Und die Theorie in dieser Die philosophische Voraussetzung dieser Theorie kommunikativen Handelns ist eben, wie von dir eben schon angedeutet, wir haben weder religiös noch weltanschaulich, das heißt auch philosophisch, keine normative Basis mehr, auf die wir die Menschen einfach verpflichten könnten. So nach dem Motto, das ist jetzt hier doch unser Wertekonsens und jetzt handle bitte entsprechend und lebe bitte entsprechend. Mhm. Und dann entsteht ja er nennt das nachmetaphysische Situation. In Aufnahme mindestens einer Terminologie, wenn auch nicht des Konzeptes von Martin Heidegger. Also nachmetaphysische Situation. Wie können wir uns verständigen? Wir müssen uns verständigen. Wie kann das aber gelingen, wenn nicht einer sich vordrängelt und sagt, ihr müsst jetzt alle nach meiner Pfeife tanzen? Und da ist seine wirklich geniale Lösung zu sagen, okay, ich gucke mir jetzt die Kommunikationsprozesse an und ihre Struktur an. Er greift auch hier jetzt auf bestimmte Traditionen zurück, den amerikanischen Pragmatismus und George Herbert Mead und so weiter. Ich glaube, das interessiert jetzt im Detail nicht so sehr. Und sagt, wenn ich mich verständigen will, wenn ich in ein Gespräch hineingehe, so wie wir das jetzt gerade machen, dann gehört doch zweierlei dazu, dass ich dem anderen zuhöre, dass ich seine Argumente ernst nehme und die Basis davon ist, dass ich ihn als Gegenüber anerkenne.
Ja.
Ja. Das heißt, das Gespräch als solche, der Dialog oder in einer reflektierten, geregelten Form, wie er das nennt, der Diskurs, impliziert als solcher schon eine Ethik. Diese Ethik muss ich nicht im Nachhinein anderen normativ vorsetzen und sage, sei doch bitte so, sondern er sagt, das ist doch das, was ich eigentlich vorfinde. Also das ist der Kernpunkt der Theorie kommunikativen Handelns. Und daraus resultiert dann eben ein Verständigungskonzept mit einem, ja, doch leicht idealen Charakter, über den wir nachher ja auch noch kritisch werden reden müssen, dass er sagt, es gibt keine metaphysische Wahrheit, auf die wir die einzelnen Individuen oder die autonomen Subjekte in unserer Gesellschaft verpflichten könnten. Aber das, was wir qua Kommunikation von vernünftigen Subjekten feststellen, ist, dass die Basis der Voraussetzung sein muss, diese Anerkennung, dass die Basis der Voraussetzung sein muss, der Wert des Argumentes, der alleinige Wert des Argumentes und dass wir bereit sind, uns auf dieser Weise eben zu verständigen und, jetzt kommt der entscheidende Punkt, auf etwas, was wir dann als Ergebnis unserer Verständigung Wahrheit nennen. Mhm. Hier greift er eben doch auf einen zentralen Begriff der metaphysischen Tradition zurück. Auch das muss man aus meiner Sicht kritisch sehen. Aber er sagt, was kann denn unter diesen Umständen überhaupt noch Wahrheit sein, wenn nicht das, worauf wir uns unter der Bedingung herrschaftsfreier Kommunikation, wo keiner den anderen unter Druck setzen kann, auf der Basis von vernünftigen Argumenten verständigen.
Mhm. Ja. Ja, vielen Dank für diese auch Rekapitulation. Ich habe hier schon wieder Lust, einen Rückverweis auf unsere Nietzsche-Folgen zu machen. Das habe ich letztes Mal in der letzten Habermas-Folge ja auch schon angetönt. Ich finde das aber spannend, dass man sagen könnte, mit seinen postmetaphysischen Voraussetzungen ist Habermas ja ganz grundsätzlich auf einer Linie mit einem Nietzsche, der auch den Verlust dieses großen Horizontes und den Verlust dieser großen, alles umgreifenden Begriffe feststellt und auch mindestens teilweise beklagt. Nur offensichtlich, wenn man das jetzt so ganz grob gegenüberstellen kann, würden Nietzsche und Habermas ganz unterschiedliche Folgerungen ziehen aus ihrer Beobachtung menschlicher Interaktionen. Also bei Nietzsche würde man ja sagen, der hat gesehen, der hat sich angeguckt, wie gehen Menschen miteinander um, oder ich stelle mir das zumindest so vor, und ist zum Schluss gekommen, es geht eigentlich um Macht und Selbstdurchsetzung. Wenn Menschen miteinander kommunizieren, zu tun haben, am Schluss des Tages will man sich dem anderen gegenüber durchsetzen, und schon alleine könnte man jetzt sagen, sozialdarwinistisch, am Schluss gewinnt der Stärkere, der Durchsetzungsfähigere. Und entsprechend ist dann das, was herauskommt in einem Verständigungsprozess oder in einer zwischenmenschlichen Interaktion. Für Nietzsche, der würde sagen, was herauskommt am Schluss ist Macht, ist Überlegenheit. Und Habermas ist zu einem anderen Schluss gekommen. Der schaut, wie kommunizieren Menschen, und er sagt, nein, wir eigentlich in aller Regel setzen wir doch voraus, dass wir den anderen verstehen wollen. Es ist ein empathisches Element mit verbaut in unseren Interaktionen, und es ist ein letztlich auf Gründen basierter Prozess, also dieses kommunikative Handeln. Deshalb kann er dann auch sagen, dass das, was herauskommt, mindestens im besten Falle, wenn zwei Menschen miteinander sich verständigen, dass das dann Wahrheit genannt werden darf, so. Also ich wollte einfach, es hat sich mir so ein bisschen aufgedrängt, wie unterschiedlich auch, weil das hat ja auch mit den anthropologischen Voraussetzungen oder Folgerungen zu tun, wie unterschiedlich man im postmetaphysischen Horizont eigentlich das menschliche Zusammenleben werten kann.
Ja, ist jetzt eine sehr interessante Opposition, die du aufmachst, die aber philosophiegeschichtlich tatsächlich auch ja Zusammenhänge aufweist. Also Habermas hat sich intensiv mit Heidegger auseinandergesetzt und ist zwar nicht seinem von ihm als irrationalistisch qualifizierten Vernunftkonzept gefolgt, aber tatsächlich bildet die Analyse der Krise abendländischen Denkens, die Heidegger vorlegt, auf der Basis vor allen Dingen seiner Nietzsche-Studien, das ist ja hochinteressant, auch ein Ausgangspunkt für das Habermasche Philosophieren. Das heißt, Heidegger geht auf Nietzsche zurück, und Nietzsches kritische destruktive, wir würden heute sagen dekonstruktive Sicht der abendländischen Philosophiegeschichte. Und wenn man jetzt versucht, Habermas da einzuordnen, dann nimmt er auf der einen Seite Heidegger auf der anderen Seite kritisiert er ihn fundamental. Und das, was er vorlegt mit dieser Theorie kommunikativen Handelns auf der Basis nachmetaphysischen Denkens, das ist eine Art Lösungsversuch für das Problem, das Nietzsche ja aufgewiesen hat, was du schön gezeichnet hast, dass Nietzsche sagt, ich erinnere nochmal an die zweite Folge, die wir aufgenommen hatten. Eigentlich gibt es nur die Alternative zwischen diesem Jesus aus Nazareth, der seinem Wesen nach Liebe ist oder eben einen bedingungslosen Willen zur Macht und der nihilistischen Form miteinander umzugehen. Und
ja,
man könnte jetzt in diesen Horizont hinein das Habermasche Modell setzen und sagen, nein, es gibt noch eine Lösung, nämlich, dass wir in einem dialogischen, rational geregelten Umgang miteinander uns gegenseitig als vernünftige Subjekte anerkennen und zu einem Interessenausgleich kommen. Wir müssen uns nicht die Köpfe einschlagen. Mhm. Also wenn du so willst, das fand ich jetzt eben sehr interessant, ist, dass eben eine auf der Grenze zwischen Moderne und Postmoderne liegender Versuch auf die Nietzsche'sche Analyse unserer geistigen Situation eine Antwort zu geben.
Ja. Ja, vielen Dank. Also sehr spannend. Ich habe zuerst gedacht, du hättest dich im Namen vertan, als du von Heidegger gesprochen hast, aber du wolltest genau sagen, bei Heidegger findet sich in gewisser Weise ein nietzscheanischer Impuls verarbeitet und auf Heidegger hat sich dann Habermas explizit bezogen und von ihm eben auch abgegrenzt. So. Ja.
Ja. Also das wäre jetzt nochmal eine eigene Folge wert, zu gucken, wie wo Einflüsse sind auf der einen Seite und wo auf der anderen Seite sich Habermas je länger, je mehr eben auch fundamental abgrenzt. Wir dürfen bei Habermas natürlich voraussetzen, dass er ein immenses Wissen über die abendländische Philosophiegeschichte hatte. Er hatte überhaupt ein immenses Wissen bis in den Bereich der Theologie hinein. So, und auf dieser Basis können wir jetzt nochmal auf deine Ausgangsfrage zurückgehen und sagen, wieso kommt Habermas jetzt, was heißt jetzt, seit 50 Jahren fast, eigentlich auf die Religion als ein zentrales Thema zu sprechen? Mhm. Denn diese Theorie kommunikativen Handelns ist ja eine durch und durch rationale, eine aufklärerische, den Menschen und seine Würde, die Moral unter den Menschen in den Mittelpunkt stellende Konzeption.
Ja.
Und Habermas zeigt sich gerade in dieser Theorie kommunikativen Handelns, die zur Basistheorie gesellschaftlicher Eliten und ihrer Verständigung der Bundesrepublik geworden ist, seit mehreren Jahrzehnten stellt er sich ja in die Tradition der Aufklärung hinein und erweist sich gerade so eben auch als Kantianer, nicht wahr? Die kantische praktische Philosophie, die den Menschen vor allen Dingen als ein autonomes, seiner selbst bewusstes und zu bewussten Entscheidungen fähiges Individuum sieht. Und das macht nach Kant ja auch die Menschenwürde aus. Also das ist letzten Endes das Konzept des Ganzen, was hier vorausgesetzt wird. Und jetzt Habermas als hellsichtiger, präzise wahrnehmender Zeitgenosse merkt, da gibt es auf einmal ein Problem. Also in den 80er Jahren waren wir ja alle noch unter dem Eindruck der Studentenbewegung, der gesellschaftlichen Transformation und so weiter. Es geht vorwärts. Wir waren Optimisten. Und dann merkt man, wie diese Gesellschaft sich eben immer mehr fragmentiert, wie sie in Dämmungszustände hineinkommt. Und wie schwierig das Ganze ist. Also das, ich sage es jetzt mal sehr, sehr einfach, dieses Konzept des rationalen Interessenausgleichs, das verliert auf einmal an Kraft. Und Habermas Diagnose ist dann, es reicht nicht. Und wir müssen jetzt, das Spannende ist, dass seit mehr als 40 Jahren, man könnte wirklich sagen, seit 50 Jahren Religion zunehmend mehr zum beherrschenden Thema in der Philosophie von Habermas wird, weil er die Tradition der Aufklärung retten will und weil er merkt, das geht nicht, ohne dass man in der einen oder anderen Weise, da changiert es ein bisschen, wie er zugreift, auf religiöse Traditionen Bezug nimmt. Das müssten wir jetzt ein Stück weit entfalten.
Ja, sehr gerne, weil und vielleicht kannst du ja diesen Äußerungen von Habermas zur Religion auch chronologisch ein bisschen nachgehen, weil so wie ich das wahrgenommen habe, ich habe, wie ich ja in der letzten Folge schon zugegeben habe, von Habermas wenig gelesen und aber immer mitgekriegt, dass eigentlich seine Äußerungen, gut, vielleicht liegt es auch daran, dass ich in einer theologischen Blase zu Hause bin, aber dass seine Äußerungen zu Religion eigentlich immer besonders besonders öffentlich wahrgenommen wurden. Manchmal, viele sind sogar erschrocken darüber, dass jemand, der explizit postmetaphysisch antritt und den Wahrheitsanspruch der Religion und auch des Christentums definitiv als nicht mehr einlösbar verstanden hat, dass so jemand jetzt plötzlich denkerisch auf Religion so explizit zugeht. Und da gab es nach den Anschlägen vom 11. September 2001 gab es einen Vortrag Glaube und Wissen, der wirklich weite Kreise gezogen hat, und danach das Gespräch mit Ratzinger und jetzt jüngst ja dieses Opus Magnum von Habermas vor einigen Jahren, wo er nochmal in einer unfassbaren Weitsicht und Kleinarbeit der Verhältnisbestimmung von Religion oder der gemeinsamen Geschichte von Religion und Philosophie nachgeht. Also irgendwie habe ich das Gefühl, besonders seine Äußerungen zu Religion haben Aufsehen erregt. Und da ist ja auch so wahrscheinlich auch eine gewisse Entwicklung mit drin. Vielleicht kannst du die anhand dieser Schriften ein bisschen nachzeichnen.
Ja. Gehen wir ruhig an den verschiedenen Schriften entlang. Also du hast eben ja schon erwähnt, die Rede anlässlich der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels, das war in 2001, unter dem Titel Glauben und Wissen. Ich möchte noch mal kurz auf deine Bemerkung eingehen, dass das so viel Aufsehen erregt hat. Es gibt auch andere wichtige Philosophen, die sich zur Religion äußern. Das erregt nicht annähernd so viel Aufsehen. Mhm. Bei Habermas hängt das eben damit zusammen, dass er ja die Galionsfigur der Neuen Linken war und über Jahrzehnte gewesen ist, ja. Eines Neomarxismus, zu dessen Genen ja auch ein die Religionskritik gehört. Und in ganz vielen Fällen in der Frankfurter Schule kann man dann so ein bisschen gucken, wie hat Horkheimer und Adorno, die haben ja schon ein sehr differenziertes Verhältnis zur Religion gehabt, aber der Neomarxismus ist seinem Kern und Wesen nach atheistisch, ja. Und die Aufklärung besteht nicht zuletzt auch in Deutschland, aber in England und Frankreich, in Religionskritik. Und jetzt geht jemand hin und sagt, Leute, ohne Religion geht's nicht. Wir brauchen die Religion. Also, das kann man schon verstehen. In dieser Rede, Glauben und Wissen, da versucht Habermas zu reagieren auf das Phänomen einer sich immer weiter säkularisierenden Gesellschaft und sagt, wir sind gerade in einer solchen Gesellschaft, die nachmetaphysisch unterwegs ist, die keine gemeinsamen Überzeugungen oder wo die gemeinsamen Überzeugungen immer weniger werden, wo wir vor der Herausforderung stehen, dass wir eigentlich Werte brauchen, um human miteinander unterwegs zu sein, angesichts der ganzen technischen Herausforderungen, die uns neue Orientierung abverlangen, sagt er, da ist es unglaublich wichtig, gerade für eine säkulare Gesellschaft, dass sie auf christlich-jüdische Überzeugung zurückgreift. Ja. Davon darf sie sich nicht einfach absentieren, verabschieden. Und er sagt dann, man muss nicht an die theologischen Prämissen glauben, um die Konsequenzen dieser Traditionen zu verstehen. Beispiel ist für ihn etwa Gentechnik. Und die Gentechnik ist ja als angewandte Wissenschaft im Prinzip prinzipienlos. Also Wissenschaft als solche kennt ja keine normativen Vorgaben, sondern die müssen wir wissenschaftlichen Prozessen machen. Und wenn wir jetzt in einer nachmetaphysischen Tradition leben, ja, woher sollen die denn kommen? Also wir unterscheiden uns in unserem Menschenbild doch eben ganz, ganz erheblich. Und es sind ganz starke wirtschaftliche, technische Interessen da, die eben in bestimmte Richtungen auch ziehen. Und da sagt er, was ist denn, wenn wir uns zum Beispiel auf diese in der jüdisch-christlichen Tradition vorfindliche Fundamentaldifferenz beziehen, die diese Tradition aufmachen zwischen Gott und Geschöpf? Der Mensch als etwas, das sich dem Handeln Gottes verdankt, der darin eine absolute unhintergehbare Würde hat. Das ist dann für ihn ein Beispiel dafür, wie man von diesen Traditionen profitieren kann, die man ja nicht einfach jetzt wieder aus dem die Werte, die uns hier begegnen, können wir nicht einfach in einer nachmetaphysischen Situation aus dem Boden stampfen, sondern wir müssen uns auf sie zurückbesinnen, wir müssen sie prüfen, wir müssen gucken, hilft uns das eigentlich in der Situation, in der wir stehen? Das war so ein allererster Aufschlag.
Ja. Ja. Jetzt weiß ich nicht, ob ich mit meiner Rückfrage zu weit vorgreife, Peter, sonst lass mich das wissen. Aber was mich jetzt natürlich ein bisschen zum Widerspruch reizt oder was jetzt bei mir ein bisschen die Frage auslöst, ja, also er macht einerseits deutlich diese Unterscheidung von Schöpfer und Geschöpf, die ja für eine christliche Anthropologie und auch für eine christliche Ethik vielleicht die fundamentale Unterscheidung überhaupt ist. Diese Unterscheidung ruft er jetzt wieder auf im Zusammenhang mit Gentechnik und macht sie irgendwie stark. Aber wie ist das denn möglich, wenn man quasi an Wahrheitsanspruch hinter dieser Unterscheidung gar nicht mehr festhält? Wenn man sagt, ja, es gibt diesen universalen Schöpfergott nicht, beziehungsweise kann man ihn nicht mehr als Wahrheit reklamieren, und doch findet er, diese Unterscheidung ist jetzt im lebensethischen Zusammenhang, im medizinethischen Zusammenhang ganz wichtig. Das klingt für mich ein bisschen so wie der Versuch, ein totes Pferd dann doch nochmal ins Ziel zu reiten.
Ja, jetzt gehen wir natürlich schon in eine kritische Reflexion dieses Ansatzes hinein. Die Rückfrage ist aber wichtig, um den Status noch einmal deutlich zu machen. Also Habermas will nicht, dass wir jetzt auf einmal alle zu Katholiken oder Protestanten werden und sagen, wir glauben jetzt an das Alte und Neue Testament.
Ja.
Sondern angesichts dieser von ihm ja mit Recht wahrgenommen aporetischen Situation, Leute, wo kriegen wir denn unsere Ethik her? Wie können wir uns vor einer grenzenlos verfahrenden Gentechnik bewahren? Mhm. Wo können wir ein Koordinatensystem gewinnen, das uns in dieser Situation hilft? Nicht in einem dogmatisch-normativen Sinne, sondern im Sinne eines Wiedergewinnens eines Horizontes. Da sagt er im Grunde zwei Dinge. Erstens, diese Traditionen erinnern uns an den Weg, den wir selber zurückgelegt haben, auch in der Aufklärung, auch in den Konzepten von Humanismus. Es ist wichtig, dass wir erkennen, wir verstehen uns human. Mhm. Wir wollen eine humane Gesellschaft bauen. Das ist ja der Grundkonsens, von dem er letztendlich ausgeht. Und er sagt, dann müssen wir uns vergegenwärtigen, wie sind wir denn dahin gekommen, wo wir jetzt stehen? Natürlich nach metaphysischer Situation. Aber wir können ja nicht so tun, als wenn diese ganzen Traditionen für uns keine Rolle gespielt hätten. Und wie vernünftig ist es, sie zu verabschieden, wenn wir ihnen gerade grundlegende Elemente unserer Humanitätskonzeption verdanken? Das ist so ein bisschen der Gedanke, ja.
Ja.
Wir sind jetzt schon sehr stark in der Kritik dran, aber wenn man jetzt versucht, sich das architektonisch vorzustellen, ist das kein Feld mehr, auf dem man aufbaut, sondern es ist im Grunde eine Raumstation, die man in den leeren Raum hineinstellt, und der Versuch, hier ein Habitat zu schaffen, in dem man überleben kann.
Mhm. Mhm.
Ja. Ja. Ein sehr tastender Versuch.
Also,
und für einen Satz noch, wir werden das ein Stück weit nachher noch mal rekonstruieren, wenn es um diese auch eine Geschichte der Philosophie geht. Da versucht er das im Detail nachzuzeichnen.
Ja, sehr gut. Also wir können gerne auch eben später noch mal darauf auch kritisch zu sprechen kommen. So wie ich dich jetzt verstanden habe, ist es aber eigentlich bei Habermas dann doch ein ähnlicher Move, wie er ihn bei der Theorie kommunikativen Handelns auch vollzieht, dass er sagt, ich schaue darauf, ich lege jetzt nicht von außen einen neuen universalen Anspruch auf die Menschheit drüber, sondern ich schaue, wie gehen Menschen überhaupt miteinander um, und entdecke, da ist Rationalität und Empathie eigentlich immer schon mit verbaut. Deshalb kann ich auch da quasi daran appellieren ohne jetzt heteronom und im metaphysischen Sinne etwas aufzudrücken. Und bei der Religionsgeschichte ist mir das jetzt, so wie du das wiedergegeben hast, zumindest in diesem Stadium seines Denkens, ähnlich entgegengekommen, dass er sagt, wir brauchen diese Erinnerung der Religion an die Unterscheidung von Schöpfer und Geschöpf, von Gott und Mensch. Und sie ist Teil einer Lerngeschichte der Menschheit, in der sich wichtige Überzeugungen oder Gegebenheiten zum Ausdruck bringen, die wir auch unter säkularen Bedingungen unbedingt festhalten müssen. So, ohne zu sagen jetzt, diese Unterscheidung ist wahr oder diesen Schöpfer gibt es wirklich und ohne ihn können wir nicht gut handeln oder so.
Ja, ja, eben. Also, wir müssen uns vergegenwärtigen, wer wir sind. Und zu dieser Vergegenwärtigung gehört diese ganze Geschichte dazu. Und in auch eine Geschichte der Philosophie sieht er das als das zentrale Movens, dieses Gegenüber von Glaube und Wissen, von Offenbarung und Vernunft. Und noch einmal, es geht gar nicht darum, das jetzt zu reprästinieren, zu sagen, da müssen wir wieder hin, sondern es geht darum zu sagen, Leute, da kommen wir her und wir wären das, was wir sind, nicht, wenn wir nicht diesen Weg gegangen wären.
Ja.
Und das ist das Erste. Das Zweite ist, offenbar kommen wir interessanterweise auch heute nicht ohne diese Tradition aus. Und hier ist der entscheidende Widerspruch gegen bestimmte Philosophien der Aufklärung, die sagen, also Befreiung von Religion ist zentrale Voraussetzung für Humanität. Und das teilt er eben gerade nicht, sondern sagt, wenn wir unsere Gesellschaft anschauen, dann merken wir, dass wir von Werten leben, die diese säkulare Gesellschaft als solche gar nicht erzeugen kann.
Ja.
Vielleicht wäre das der Punkt, auf das Gespräch mit Ratzinger jetzt.
Ja, sehr gut zu kommen. Da wollte ich dich sowieso jetzt gerade hinschubsen, um nicht zu sehr vorzugreifen. Genau, weil das ist auch ein kleiner, philosophischer Einschlag oder ein Epizentrum von Diskussionen gewesen, dass er sich damit mit Ratzinger so angeregt und auf Augenhöhe unterhalten hat. Kannst du da mal ein paar Takte zu sagen?
Ja, und da geht ja im Grunde das Skandalon weiter, nicht wahr? Also ein Winker findet die Religion gut und sagt damit, auf die können wir nicht verzichten. Und dann sucht er das Gespräch mit Josef Kardinal Ratzinger, also dem späteren Papst, der ja Inbegriff konservativen dogmatischen Denkens war und bis heute ja letzten Endes ist, konservativer Vordenker der katholischen Kirche. So, und das hat eben noch einmal in ganz besonderer Weise dann eben auch schon durch die Konstellation dieser beiden Personen Aufsehen erregt. Und die Basis, jetzt muss man noch auf einen weiteren großen Denker der Bundesrepublik Bezug nehmen, den Verfassungsjuristen Böckenförde. Und das, worauf sich beide letzten Endes zurückbeziehen, ist das sogenannte Böckenförde-Theorem, die Einsicht, dass der säkulare Staat von Voraussetzungen lebt, nicht ohne sie leben kann, die er nicht selber schaffen kann. Mhm. Also der säkulare Staat muss wertneutral sein. Das ist die Trennung von Kirche und Staat, die hier eine immense Rolle spielt. Der Staat darf keine weltanschauliche Größe sein, letzten Endes. Und gleichzeitig braucht es aber fürs Zusammenleben Werte. Du merkst, das ist im Grunde eine Variante von dem, was wir eben schon hatten, nur jetzt sehr viel grundsätzlicher entfaltet. Und in diesem Zusammenhang geht er auf Ratzinger zu und sagt, brauchen wir bei aller Gegensätzlichkeit, die es gibt, müssen wir da nicht im Gespann miteinander unterwegs sein. Es ist dann aber nicht nur einseitig, dass er sagt, wir brauchen die Religion, sondern er sagt, auch die Religion, natürlich im Blick auf diesen speziellen Gesprächspartner ist das ja auch angemessen, wir brauchen eine Religion, eine institutionalisierte Religion, die eben auch bereit ist, und in der Lage ist, sich in die gesellschaftlichen Diskurse einzulassen, die also gesprächsfähig ist, die sich nicht einfach auf eine dogmatische Position zurückzieht. Aber das ist eben nur die eine Seite. Die andere Seite ist eben die, dass er sagt, ja, dieser Partner ist für uns für eine nicht mehr säkulare, sondern jetzt kommt das Konzept der postsäkularen Gesellschaft, ist für eine solche postsäkulare Gesellschaft, die wir brauchen, unverzichtbar. Das sind so in etwa die Grundüberlegungen, auf die wir dort stoßen.
Ja, ja. Und da sind sich, kann man sagen, dass Habermas und Ratzinger miteinander besser ausgekommen sind, als es manche erwartet und sich erwünscht hätten, dass es da nicht zu dem großen Showdown gekommen ist, in dem Habermas dem dogmatischen Ratzinger endlich die Knöpfe eintut, wie man in der Schweiz mindestens sagt, sondern dass er da eigentlich viele Zugeständnisse gemacht hat, für manches Geschmack fast zu viele.
Das ist jetzt, ja, das, so war die Reaktion, aber das, man muss es nochmal von einer anderen Seite her aufknüpfen. Also es geht, glaube ich, ich zögere deshalb, weil du den Begriff Zugeständnisse gebraucht hast. Aus Habermascher Sicht sind das keine Zugeständnisse, sondern er macht gerade die Differenz zwischen diesem Erzkonservativen auf die christliche Tradition, er ist Katholik, ja, der Ratzinger, auf die christliche Tradition abhebenden Denker auf der einen Seite und der Aufklärungstradition, die alles bereit ist, in Frage zu stellen. Genau diese Differenz macht er zum Ausgangspunkt. Mhm. Also das Unverrechenbare ist gerade das Wichtige. Also der Vorwurf von Seiten der Aufklärung ist, ihr könnt eure Offenbarung nicht rational ausweisen. Ja, also da bleibt ihr irgendwie stumm. Und Habermas sagt, genau das, was rational nicht letztlich nachvollzogen werden kann, genau das ist das, was uns an Religion interessiert. Mhm. Mhm. Ja, das ist der Grundton, der sich durchhält. Also es ist gerade so, dass religiösen Überzeugungen aus der Sicht des säkularen Wissens kein wissenschaftlicher, rationaler Status zugestanden werden kann. Aber das ist ein Tanzen auf der Grenze, auch semantisch. Aber das bedeutet nicht, dass das, was uns da begegnet, irrational wäre.
Ja.
Es ist nicht rational im Sinne von diskursiv einlösbar, aber es ist deshalb nicht irrational. Wir müssen es ernst nehmen. Das ist der Grundton.
Ja, also könnte man sagen, Habermas gesteht der Religion oder religiösen Glaubensüberzeugungen zu, dass sie gegenüber einem rein rationalen Diskurs und einer reinen Verständigung über nachvollziehbare Gründe hinaus wie einen Sinnüberschuss oder einen Motivationsüberschuss oder irgendwas aufweisen. Man kann das nicht vollständig einholen oder für säkulare Zeitgenossen stimmig begründbar machen, aber es ist dann doch wichtig, gerade im Blick auf diese ethischen Implikationen in einem gesellschaftlichen Miteinander, oder?
Ja, ja, ja. Dieses Tastende ist jetzt sehr, sehr wichtig, um zu verstehen, was er eigentlich will. Wahrscheinlich müssen wir gleich sogar auch den nächsten Schritt zu einem Bewusstsein von dem, was fehlt, gehen. Aber ich will noch einmal auf deine letzte Bemerkung eingehen. Also das eine ist, dass er sagt, gerade den säkularisierten Bürgern sagt, helft Theologie und Kirche, die Schätze, die dort zu heben sind, zu formulieren, zu artikulieren, die eben noch nicht transformiert worden sind in eine säkulare Vernunft.
Ja.
Und dann kann er zum Beispiel zu sprechen kommen auf die Bürgerrechtsbewegung in den USA in den 60er Jahren. Mhm. Ja, also das, was dort passiert ist, Martin Luther King, das entzieht sich eben der Kraft, den Nachdruck, den eine säkulare Vernunft alleine entfalten könnte. Oder die Widerstandsfähigkeit religiöser Konzepte gegenüber autoritären, autoritativen, diktatorischen Systemen. Der Einsatz für Menschenwürde, für Menschenrechte von engagierten Christen oder auch Muslimen. Das ist das, was ihm vor Augen steht, wo er sagt, da fehlt uns eigentlich in dieser aufklärerischen Tradition, da fehlt uns eigentlich Entscheidendes. Und jetzt juckt's mich eigentlich direkt auf ein Bewusstsein von dem, was fehlt,
ja,
zuzugehen.
Tu,
aber
tu das
bitte moderier doch.
Nee. Ja, Peter, unbedingt, unbedingt. Lass uns auf diesen Aufsatz oder Artikel zu sprechen kommen, der 2007 in der NZZ, in der Neuen Zürcher Zeitung of all places erschienen ist und auch wieder großes Aufsehen gerade bei den Habermas-Sympathisanten geweckt hat und auch bei denen, die dann so langsam doch mit ihm warm geworden sind.
Ja, genau. Also ein Aufsatz, der x-mal danach gedruckt worden ist und wenn man unseren Hörerinnen und Hörern etwas von Habermas empfehlen kann, zum Thema Religionsphilosophie, was leicht greifbar ist. Und ich muss allerdings zugeben, ich habe ihn auch mehrfach lesen müssen, bevor ich den Eindruck hatte, jetzt habe ich wirklich verstanden, worum es geht. Aber das geht einem bei Habermas ja grundsätzlich so. Also das ist vom Umfang her und auch von der Verständlichkeit her mit das Beste, was man lesen kann, wenn man einen Zugang zu dem finden möchte, was er will. Und dieser Aufsatz mit dem Titel »Ein Bewusstsein von dem, was fehlt«, Untertitel »Über Glauben und Wissen und den Defätismus der modernen Vernunft«, der bringt die Dinge jetzt wirklich messerscharf noch einmal auf den Begriff. Er sagt auf der einen Seite, und das muss man sofort voranstellen, die praktische Vernunft in der Tradition von Immanuel Kant, die braucht jetzt keine dogmatische Fundierung. Wir sind selbst Manns genug, die Ethik rational zu begründen, auf die es ankommt in unserer Gesellschaft. Also der kategorische Imperativ, die Anerkennung des anderen als anderen und so weiter. Also dafür brauchen wir Religion nicht. Aber er sagt, das Motiv meiner Beschäftigung mit dem Thema Glauben und Wissen, ich zitiere ihn mal, ist der Wunsch, die moderne Vernunft gegen den Defätismus, der in ihr selbst brütet, zu mobilisieren. Religion mobilisieren gegen den Defätismus. Und mit diesem Defätismus meint er, dass das Problem der heutigen praktischen Vernunft darin besteht, dass sie an der motivierenden Kraft ihrer guten Gründe zweifelt. Das ist doch mal eine Habermas-Formulierung. Ich könnte das gar nicht so sagen. Er beobachtet eine entgleisende Modernisierung und nennt etwa das Gerechtigkeitsproblem oder die ganzen technischen Herausforderungen, die wir eben schon benannt haben. Und er sagt, ja, im Prinzip wissen wir schon, was zu tun ist, aber wir stehen vor, wie er das nennt, der Schwäche der Vernunftmoral. Die Schwäche besteht nicht in einer argumentativen Schwäche, sondern in einer motivationalen Schwäche. Sie ist kraftlos. Und genau an dieser Stelle kommt er dann auf die Vernunft zu sprechen, auf die Religion zu sprechen.
Ja. Ja, sehr schön. Und hier muss man natürlich, hier könnten jetzt natürlich gerade Christinnen und Christen könnten ja frohlocken und sagen, da haben wir es wieder. Es braucht eben die Religion als ethische und als Motivation zu ethischem Handeln, zur Nächstenliebe, braucht es eben doch. Und da könnten wir ja auch auf viele Überzeugungen zurückgreifen, die letztlich, also ich könnte das gut auch wirklich mit einer Grundfigur des Evangeliums in Verbindung bringen und sagen, der einerseits anthropologisch eher pessimistisch, der Mensch hat an vielen Stellen nicht, was er bräuchte, um wirklich seinen Nächsten zu lieben, um wirklich Vergebung zu üben, um wirklich auch ein Opfer zu bringen, um den ethischen Ansprüchen gerecht zu werden. Aber im besten Sinne, der Glaube weckt diese Fähigkeit, weckt diese Kraft in ihm. und schafft es, Menschen auch zur selbst aufopfernden Liebe am Nächsten und zur Gerechtigkeit und so weiter zu motivieren. Da hat, könnte man sagen, hat Habermas den religiösen Menschen und vielleicht besonders den Christen eigentlich einen schönen roten Teppich ausgerollt.
Ja, das ist so. Ich finde, dass wir müssen ihn ja auch wirklich positiv würdigen, dass Habermas in einer Deutlichkeit die Krise einer rein aufklärerischen Vernunft angesprochen hat, wie wir das sonst in der Gegenwartsreflexion selten finden.
Ja.
Also wenn er, ich lese den zentralen Satz mal vor, der diesem Aufsatz ja auch den Titel gegeben hat, und da sagt er: So verfehlt ja die praktische Vernunft ihre eigene Bestimmung, wenn sie nicht mehr die Kraft hat, in profanen Gemütern, in weltlichen Gemütern, die sich von der Religion verabschiedet haben, ein Bewusstsein für die weltweit verletzte Solidarität, ein Bewusstsein von dem, was fehlt, von dem, was zum Himmel schreit, zu wecken und wachzuhalten. Also das musste ich jetzt unbedingt noch einfügen.
Ja.
Er spricht in einem anderen Band, der in diesen Zusammenhang hineingehört, Naturalismus und Religion, vom verkümmernden normativen Bewusstsein. Und das ist der Grund dafür, auf die Religion zuzugehen und zu sagen, hier gibt es unverbrauchte Deutungs- und normative Ressourcen.
Ja, ja.
Ja.
Lass mich an der Stelle nur einen Gedanken noch einschieben oder einfach vielleicht eine Würdigung auch von Habermas, dass das jetzt ein weiteres Beispiel ist, könnte man sagen, wo Habermas sich auch von aktuellen Entwicklungen und von Beobachtungen der Gesellschaft, gerade auch von massiven Ungerechtigkeiten, wirklich hat beeindrucken lassen und es erlaubt, dass die Wirklichkeit und die Krisen der Menschheit, die aktuellen, irgendwie zurückspielen auf sein philosophisches Denken und er sich da nochmal auf den Weg macht. Mir ist einfach als Kontrastfolie dieses berühmte Diktum von Hegel in den Sinn gekommen, als man ihn damit konfrontiert hat, dass die Wirklichkeit mit seiner Philosophie an vielen Punkten erschreckend wenig übereinstimmt und er dann gesagt haben soll, umso schlimmer für die Wirklichkeit. Also man könnte das Habermas zugute halten, dass er sein Denken und sein philosophisches Konzept eigentlich auch immer wieder von aktuellen Entwicklungen und Wirklichkeitsbeobachtungen hat in Frage stellen lassen. Ja,
ja, ja. Das ist eine sehr schöne Beobachtung. Und er hat es nicht gescheut, Positionen einzunehmen, auch zu wechseln und einzunehmen, die unbequem sind und mit denen er auch ehemalige Bundesgenossen verschreckt hat. Also der Vorwurf, das fängt ja an mit dem Vorwurf gegen die Studentenbewegung, dass man hier auf Linksfaschismus treffe und so weiter. Also es ist ein unglaublich selbstständiger Denker und der sich gerade da im besten Sinne als Aufklärer erweist, dass er eben wirklich bereit ist, seinen Wahrnehmungen zu folgen und sie kritisch zu reflektieren.
Ja.
Also das muss in jedem Fall als Würdigung auch feststehen.
Ja, und jetzt zur Sache nochmal, sein Aufsatz, ein Bewusstsein von dem, was fehlt, und sein Plädoyer für das offensichtliche zu kurz greifen einer säkularen Vernunft, wenn es um das ethische Handeln und um dieses Bewusstsein für diese Ungerechtigkeiten geht, die dann auch ein anderes Ethos hervorbringen. Und sein Plädoyer für die Bedeutung der Religion als Sinn- und Motivationsreserve in dieser Hinsicht. Hat er das einfach festgestellt oder hat er sich das irgendwie erklärt? Worin sieht Habermas dieses Geheimnis von Religion, offenbar diese Motivation oder diese Kraft, diese Bereitschaft eben zu liefern, die der rein säkularen Vernunft fehlt? Stellt er das einfach fest oder erklärt er sich das irgendwie?
Nein, das tut er nicht. Dieser Sachverhalt ist opak. Er ist undurchsichtig. Habermas hat ja selber bekannt, dass er religiös und musikalisch sei. Und er bleibt dieser Einsicht persönlicher Begrenzung eben auch treu. Das heißt, ich nehme etwas wahr, was für mich interessant ist, aber ich verzichte auf eine dann ja wieder religionskritische, vermutlich destruktive Rekonstruktion, wo das herkommt.
Ja.
Also man sieht die Phänomene, man sieht, also in dem Aufsatz kommt er dann zum Beispiel auch auf südamerikanische pfingsterische Bewegungen zu sprechen. Er sieht nicht nur im Christentum, sondern auch sonst in Religionen eine enorme Vitalität. Das ist das, was man wahrnimmt. Und man sieht auf der anderen Seite, diese Aufklärungstraditionen erschöpfen sich.
Ja.
Und wir brauchen sie aber, wenn wir die Aufklärungstraditionen durchhalten wollen. Und dazu sieht er ja gar keine Alternative.
Mhm.
Also man schaut im Grunde davor. Und auch das finde ich eigentlich sehr fair, dass er jetzt darauf verzichtet, freudianisch oder wie auch immer zu erklären, woher denn diese Vitalität kommt. Damit würde er das ja auch wieder entzaubern letzten Endes. Das will er ja nicht.
Ja, aber er anerkennt es, dass da offenbar noch etwas steckt, was einem rein säkularisierten Gesellschaftsprogramm dann irgendwie fehlen wird. So.
Ja, richtig. Und jetzt kommt der nächste Schritt, bei dem sind wir auch, er geht dieser Spur nochmal nach.
Mhm.
Gibt es da also jetzt nur irgendwelche gegenwärtigen Phänomene oder im 20. Jahrhundert, wo die Vernunft auf die Religion zugehen sollte? Oder, und das ist eben das, was er in seinem fulminanten Alterswerk, man könnte auch sagen Opus Maximum, dann vorlegt, auch eine Geschichte der Philosophie, wo er seine 1700 Seiten umfassende Philosophiegeschichte unter dieses ausgerechnet, unter dieses Leitthema stellt. Ja? Andere schreiben eine Geschichte des Begriffs der Materie oder des Geistes oder des Ichs, ja, Taylor. Er nimmt genau diese Konstellation, nicht weil das jetzt so ein interessantes Thema ist, sondern weil er der Überzeugung ist, wenn unsere zentrale Überzeugung die ist, dass wir uns rational orientieren müssen, dann kommen wir im Hinblick auf die abendländische Philosophiegeschichte an dieser Konstellation von Glauben und Wissen nicht vorbei.
Ja.
Ja.
Und dann, wir sind quasi zeitlich schon weit fortgeschritten, aber so wie ich unsere Hörerinnen und Hörer kenne, werden keine Protestbriefe eingehen, wenn wir auch mal in Überlänge gehen, weil ich fände es schon wichtig, dass du einerseits zu diesem Alterswerk, beeindruckenden Alterswerk, auch eine Geschichte der Philosophie, dass du das noch etwas ausführen könntest und dass wir dann doch noch ein paar kritische Momente auch einholen. Also wenn das okay ist für dich, Peter, dann lass uns doch auf beides noch zugehen, auf die Gefahr hin, dass wir dann eben die übliche Stunde des Gesprächs dann doch signifikant überschreiten.
Ja, man kann dieses Werk, auch eine Geschichte der Philosophie, als eine Zusammenfassung und Bündelung seiner Anliegen verstehen und eigentlich auch eine Fundierung. Er mustert die abendländische Philosophiegeschichte, von der reden wir natürlich jetzt in diesem Zusammenhang, und darauf beschränkt er sich auch im Wesentlichen, unter genau dieser Frage, wie ist denn das Verhältnis von Glauben und Wissen, Offenbarung und Vernunft in diesen 2500, 2600 Jahren gewesen, die für uns vor allen Dingen relevant sind. Und seine zentrale These ist, Glauben und Wissen haben immer in einem wechselseitigen Beeinflussungs-, Impulsgebungs- und Infragestellungsverhältnis zueinander gestanden. Und damit widerspricht er eben bestimmten Theorien, die sagen, es geht im Grunde um einen fortschreitenden Prozess der Selbstreinigung der Vernunft von ihren mythischen, religiösen Wurzeln. Und Habermas macht deutlich, nein, so funktioniert das nicht, sondern diese spezifisch abendländische, auch gerade die aufklärerische und moderne Rationalitätsidee wäre ohne das Gegenüber ohne das kritische Gegenüber, ohne das befruchtende Gegenüber von Religion und Theologie überhaupt nicht denkbar gewesen. Und das zieht er durch bis ins 19. Jahrhundert, wo er in einer beeindruckenden Weise Søren Kierkegaard, den dänischen Religionsphilosophen und überzeugten Christ, als eine Galionsfigur der Moderne und ein Stück weit auch der Postmoderne darstellt und sagt, bei Kierkegaard finden wir den zentralen Begriff moderner Philosophie und Sozialphilosophie, nämlich den der Lebenswelt. Kierkegaard in seiner Entfaltung der Bedeutung der Existenz für das Denken, für den Wahrheitsbegriff ist absolut maßgebend. Und Kierkegaard ist eben, auch wenn es da alternative Interpretationen gibt, in erster Linie ein Denker, der aus der Wurzel seines christlichen Glaubens herausdenkt. Nur um an einer Stelle mal deutlich zu machen, worum es geht.
Ja.
Man könnte natürlich jetzt auch noch, also er nimmt die alte im Ursprung Jaspersche Theorie von der Achsenzeit wieder auf und zeigt, wie eben die Wurzeln griechisch-abendländischer Rationalität eben und auch die Wurzeln der Weiterentwicklung des Denkens ganz stark religiöse Ursprünge gehabt haben und ohne die gar nicht denkbar sind.
Ja, ja. Also, aber vielleicht kannst du das ja doch noch mal kurz ausführen oder ich versuche mal eine Hinleitung, so wie ich das verstanden habe. Also diese Rede von der Achsenzeit ist ja der Versuch, eine fast global beobachtete Entwicklung unter einen Begriff zu bringen, dass in der, was ist das,
sechstes, siebtes Jahrhundert
vor Christus, dass da auf verschiedenen Kontinenten eine Bewegung, eine geistesgeschichtliche Bewegung einsetzt, in der man quasi so universalistische Religionsverständnisse oder Gottesbegriffe ausbildet und in der eben dann auch eine philosophisch hochproduktive Art des Nachdenkens über die Wirklichkeit Gottes und der Welt einsetzt. Also vorher hatte man vielleicht so ganz viele mythische Religionsformen, man hatte partikulare Religionsformen, hat man natürlich heute immer noch, aber so Stammesreligionen oder man hat Gott in einem Berg oder in einem Fluss oder in einem Baum identifiziert oder wie auch immer. Und das ist jetzt philosophisch vielleicht noch nicht so anregend, als wenn man dann auf die Idee kommt, Moment, diese ganzen Geschichten, die wir uns über die einzelnen Götter erzählen oder diese lokalen tribalistischen Götter oder so, Moment, dahinter steht vielleicht ein großer Gott oder dieser Gott ist vielleicht der Schöpfer von Himmel und Erde. Wir haben das ja in den ersten Folgen von Mindmaps, als wir uns mit den Vorsokratikern und so beschäftigt haben und dann auch, wir haben ja auch eine Xenophanes Folge gemacht, der ja Kritik übt an diesen ganzen Geschichten und Mythen, Göttergeschichten, die da herumschwirren oder die man sich da erzählt und dann auch sagt, ja, wir müssen jetzt nicht einfach den Gottesbegriff an sich verabschieden, sondern hinter diesen Geschichten steht der eine Gott, dieser universale Gott, der auch dann eben vernunftmäßig bestimmt wird und der dann eben wahnsinnig philosophieproduktiv, also diese Idee eines universalen Gottes wirkt enorm philosophieproduktiv. Und so habe ich das ein bisschen verstanden bei Habermas, dass er sagt, das ist kein antagonistisches Verhältnis, dass die Religion immer auf Kosten des philosophischen Nachdenkens geht oder Philosophie sich von Religion befreien muss, um endlich klar nachdenken zu können, sondern im Gegenteil hat sich das eigentlich durch die Philosophiegeschichte hindurch erstaunlich befruchtet.
Ja. Dem kann ich nur zustimmen, vielleicht an ein oder zwei Stellen vertiefen, worauf man eben hinweisen kann, das wäre dann auch nochmal ein Thema für mehrere eigene Folgen. Der jüdische Monotheismus, die Geburt des jüdischen Monotheismus, die jetzt religionsgeschichtlich auch gerne ins sechste Jahrhundert vor Christus positioniert wird, wird etwa von Kulturtheoretiker wie Jan Assmann ja als die Geburt der alternativen Religion bezeichnet. Also inmitten des antiken Polytheismus taucht auf einmal ein Fremdkörper auf, nämlich die Idee, dass wir es nicht mit einem Götterhimmel zu tun haben, bei dem eben die verschiedenen Gottheiten für die verschiedenen Lebensbereiche zuständig sind, also ein mythisches Weltbild, sondern es gibt einen Gott, der über allen steht. Hm. Es gibt, und dem dieser Idee des einen Gottes korrespondiert ja in der griechischen Philosophie die Idee der einen Vernunft. Und der eine Gott fordert die eine Vernunft oder die eine Vernunft fordert den einen Gott. Ja. Das ist ein Wechselverhältnis, was man durch die gesamte Philosophiegeschichte hindurch dann eben auch wahrnehmen kann. Oder ein zweiter Sachverhalt, den ich ja jetzt auch nur andeuten kann. Das können wir uns heute nicht vorstellen, aber das, was Aristoteles als Ontologie bezeichnet, als erste Philosophie, als Metaphysik, für den hat er gleichzeitig den Begriff der Theologie. Das heißt, Gott ist nicht irgendetwas, worüber man zu diskutieren hätte, sondern Gott selber ist das Fundament, das inhärente Prinzip von allem, was wir vernünftig wahrnehmen und leben können, was Wirklichkeit als solches ist. Und dieses Wechselspiel, das ist Habermas sehr, sehr wichtig, ohne jetzt zu einem Urteil darüber zu kommen, was denn jeweils die Wirklichkeit hinter diesen religiösen oder Glaubensvorstellungen ist.
Ja, also es steht wieder nicht quasi eine Rückgewinnung des metaphysischen Horizontes oder der metaphysischen Begriffe zur Diskussion bei Habermas, sondern er will zeigen, eigentlich auf einer Linie mit diesen religionsbezogenen Schriften, die du vorhin referiert hast, will er zeigen, dass man Religion nicht vorschnell verabschieden sollte, sondern dass Religion etwas enorm Produktives hat für das philosophische Nachdenken und dann auch für das ethische Handeln des Menschen.
Ja, und er ergänzt das in dieser zweibändigen Philosophiegeschichte auch durch wirklich lesenswerte, luzide Gegenwartsanalysen und widerspricht einem Mainstream moderner Religionssoziologie, die an der Stelle allerdings ohnehin gespalten ist, aber einem Mainstream, der sagt, es gibt einen immer weiter fortschreitenden Säkularisierungsprozess und die Religion tritt in als gesellschaftsbildende Kraft immer weiter zurück. Mhm. Und da weist er darauf hin, das ist mitnichten so. Religion ist er sagt das wörtlich so, gegenwärtige Gestalt des Geistes, ja. Mit anderen Worten, da muss doch, so schnell können wir Religion nicht verabschieden, wenn wir die Realitäten, in denen wir leben, ernst nehmen.
Ja. Und jetzt, Peter, lass uns doch das Ganze noch ein bisschen auch, du hast das ja auch angekündigt, ein bisschen kritisch, konstruktiv noch verarbeiten. Man könnte ja jetzt sagen, nach dem, was du ausgeführt hast, da hat doch der gute alte Habermas irgendwie den gordischen Knoten durchschlagen und gezeigt, wie es in einer postmetaphysischen und auch postsäkularen Gesellschaft möglich ist, ohne diesen Gotteshorizont auszukommen und doch große Wertschätzung zu haben für Menschen, die religiös, bleibend religiös sind, und sogar zu sagen, das Ganze tritt in ein fruchtbares Miteinander. Ist das jetzt nicht die Lösung für auch Konflikte zwischen säkularen und religiösen Zeitgenossen, auf die wir alle gewartet haben?
Ja, sehr gut. Mit Habermas gesprochen, ganz offenbar ist es nicht ausreichend. Also das wäre die erste Antwort, die man geben müsste. Und schon in der Diskussion und Auseinandersetzung zwischen Habermas und Niklas Luhmann, die wir leider trotz allem, was wir jetzt schon besprochen haben, noch nicht näher anschauen konnten, spielt ja auch dieses Diskurs- und Dialogkonzept eine entscheidende Rolle. Also ich erinnere noch mal ganz kurz, nein, ich muss positiv ansetzen und sagen, Habermas hat unglaubliche Basisarbeit geleistet im Hinblick auf die Frage, wie kann eine deliberative Demokratie wirklich funktionieren. Ja, also das ist maßgebend und wegweisend. Und die Frage ist, ob wir da wirklich dann auch zu Konzepten kommen, die darüber hinausführen. Gleichzeitig sehen wir in der Gegenwart, dass wir uns durch dieses Konzept eben auch lähmen. Der Versuch, allen zu gerecht zu werden, führt eben zu einer Ausdifferenzierung des Systems, den wir oft unter dem Titel Bürokratie diskutieren, die kaum noch realisierbar ist oder die uns in einer Weise Weise behindert, die wirkliche Veränderung dann auch nur sehr, sehr schwer möglich erscheinen lässt. Also das wäre mal ein erster Punkt, aber das ist jetzt gar nicht die philosophische Kritik. Wenn man von Niklas Luhmann her argumentiert und von anderen, die das auch festgestellt haben, dann ist gerade dieses Dialog- und Diskurskonzept, so ideal wie es ist, gerade in seiner Idealität schwach und schwierig. Also Habermas geht ja aus von Konzept herrschaftsfreier Kommunikation. Das heißt, es müssen alle, wenn dieses Konzept wirklich funktionieren soll, identische Kommunikationschancen haben. Mhm. Und jetzt muss man sich alleine, wenn ich jetzt etwas unfair und frech bin, die Diskursfähigkeit und Reflexionsfähigkeit von Herrn Habermas vorstellen. Wer ist denn dem annähernd gewachsen? Das heißt, es bestehen de facto ungleiche Kommunikationschancen. Dieses Ungleichgewicht, und es ist geradezu eigentlich unverantwortlich, vorauszusetzen, dass der andere ja dieselben Kommunikationschancen hat wie ich und ihn dann unter Übergehung der realen Tatsachen zu benachteiligen. Also es ist gerade schlimm, wenn ich sage, ja, wir haben alle dieselben Kommunikationschancen und dabei überspiele, dass das eben für mein Gegenüber gerade nicht zutrifft. Bildung spielt eine entscheidende Rolle. Es spielen die Ressourcen eine Rolle, die mir überhaupt Reflexion und Klärung und so weiter ermöglichen. Ich habe ganz am Anfang auch schon mal darauf hingewiesen, wenn Christen mit Juden diskutieren, religiöse Gespräche führen, dann ist ja die entscheidende Frage, kann ich mich denn wirklich davon frei machen? Kann ich mich denn wirklich davon frei machen, was die Geschichte ist und wie die gemeinsame Geschichte eben durch die Shoah belastet ist?
Ja, ja, als ein Beispiel, dass quasi, dass auch die Geschichte oder die Voraussetzungen halt in eine Gesprächssituation hineinspielen und gewisse Dinge auch dann präfigurieren, wo man dann nicht mehr so unversehens von einer Verständigung auf Augenhöhe oder so sprechen kann.
Ja, beziehungsweise der Überlegene kann sich feststellen und der Unterlegene kann sich kaum noch dagegen wehren. Also Beispiele dafür lassen sich ja ohne Ende finden. Im Alltag, wenn ein Ehepaar miteinander diskutiert oder zwei Kontrahenten und der eine wird müde oder gibt einfach auf, weil er keine Kraft mehr hat. Also mit anderen Worten, diese Diskurssituation ist ideal, aber eben im Regelfall oder immer wieder nicht real. Ein zweites Problem kommt dazu. Habermas bedient sich eines der zentralen Begriffe der metaphysischen Tradition, nämlich des Wahrheitsbegriffs, und bezeichnet im Rahmen seiner Konsenstheorie der Wahrheit das, was sich eben als Ergebnis eines solchen herrschaftsfreien Diskurses ergibt, als das, was Wahrheit ist. Nun kann man natürlich sagen, ja, was soll denn sonst Wahrheit sein, wenn nicht das, worauf wir uns unter Austausch von Argumenten und im Interessenausgleich verständigt haben. Aber es ist schon eine Überhöhung eines solchen Konsenses, wenn ich diesen Konsens mit dem Prädikat Wahrheit versehe. Wahrheit ist ja grundsätzlich auch etwas, ist ja ein Horizontbegriff. Das Ergebnis meines Diskurses muss ja im Prinzip auch überholbar sein. Und Wahrheit als kritischer Begriff gerät hier ein Stück weit unter die Hufe. Ich unterstelle Habermas nicht, dass er schlicht und einfach behauptet, das, worauf sich die Mehrheit verständigt, das bezeichnen wir jetzt als Wahrheit. Das ist ja die traditionelle Kritik am Konsenstheorie, an der Konsenstheorie von Wahrheit. Das tut er natürlich nicht, aber auch diese Idealisierung der Dialogsituation entgeht nicht der Frage, warum soll das, worauf sich immer Begrenzte, immer Vergängliche, immer auch ihres Willen zur Macht bewusst sein müssende Subjekte verständigen. Warum soll ich das als Wahrheit bezeichnen? Ist das nicht doch eine unzulässige Überhöhung? Das wäre noch ein zweiter wichtiger philosophischer Einwand.
Ja, ja. Da könnte man Habermas wahrscheinlich dann zu retten versuchen, indem man, im Englischen sagt man dann Truth with a capital T, oder also Wahrheit mit einem großen W in auf Deutsch übertragen, oder mit einem kleinen. Im Englischen geht das, weil man halt die Substantive üblicherweise klein schreibt. Also Wahrheit mit dem ganz großen metaphysischen Anspruch dahinter, oder Wahrheit einfach im Sinne auch eines vorläufigen Begriffes. Wahrscheinlich hat Habermas das ja im zweiten Sinne gedacht, weil man sich das ja auch einfach ausmalen kann, dass zwei Menschen selbst unter Idealbedingungen in einen Verständigungsprozess gehen und dann sogar eben Kraft des zwanglosen Zwangs, des besseren Arguments, sich dann eine Einsicht einstellt, die beide teilen. Ja, wenn eine dritte Person dazukommt, die nochmal woanders herkommt, dann muss man das ja wieder neu aushandeln. Und dann wird ja möglicherweise, kommen dann neue Aspekte dazu, kommen neue Beobachtungen, wird quasi die Wirklichkeit, die man im Blick hatte, wird erweitert. Und dann gerät der Prozess noch einmal in Gang. Und das Ergebnis dieser Dreien wird dann vielleicht nicht mit dem Ergebnis der beiden übereinstimmen. Und das kannst du ja unendlich weiterspielen. Da kann ein Vierter kommen und ein Fünfter und seine Lebenswelt und so mit einbringen. Das heißt, es ist immer nur vorläufig, also Wahrheit mit kleinem W quasi.
Ja, das wäre genau jetzt aber ein Argument gegen sein Konzept, nicht wahr? Diese ideale Kommunikationssituation ist ja im Prinzip unendlich, wie du gerade sehr schön deutlich gemacht hast. Und wenn ich mich jetzt mal auf diesen Versuch einer Unterscheidung von Wahrheit mit großem W und mit kleinem W oder Truth mit großem T und kleinem T einlasse, was kann denn Wahrheit mit großem T noch sein in einer nachmetaphysischen Situation? Ich kann sie ja eigentlich theoretisch noch nicht einmal mehr als Horizont rechtfertigen, denn genau diesen Horizont habe ich ja zu Beginn meiner Reflexion verabschiedet. Mhm. Also, das wäre schon eine Frage, Wahrheit als kritischer Horizont für das, was in der rationalistischen Tradition als Wahrheitsanspruch gilt. Genau das kann ich nicht wirklich vernünftig denken. Also das macht ja etwa die Konzeption von Popper aus, dass er sagt, Wahrheit ist immer etwas Vorgegebenes und das, wozu Menschen in der Lage sind, sind nur Wahrheitsansprüche, die dann auch miteinander ringen. Aber genau diese Unterscheidung wird ja am Konzept preisgegeben.
Also das würdest du sagen, das ist eben, vielleicht ist das gut, das nochmal schärfer zu stellen, das ist gerade nicht die Idee von Habermas, dass er sagt, eben in diesem Popperschen Sinne oder in diesem, man könnte sagen, in diesem klassisch modern rationalistischen Sinne, die Wahrheit, keiner hat sie einfach und wir werden sie nie ganz entdecken, aber im Zuge der Verständigung, auch der wissenschaftlichen Verständigung, nähern wir uns ihr immer mehr an. Und bei Habermas könnte man dann sagen, im Zuge des kommunikativen Handelns kommen wir ihr immer näher. Aber das wäre nicht, was Habermas hätte sagen wollen. Nein. Wahrheit in diesem absoluten Sinne ist nicht nur nicht erreichbar, sondern gibt es eigentlich postmetaphysisch nicht mehr.
Ja, wir kommen der Wahrheit eben nicht näher, sondern wir verändern sie ständig. Aber da muss dann ja eben dann die Frage erlaubt sein, was ist das für eine Wahrheit, die sich ständig ändert? Mhm. Also wir haben uns nochmal mit den klassischen Begriffen zu sagen, etwa bei Popper als dem herausragenden Vertreter einer solchen Korrespondenztheorie der Wahrheit. Mhm. Das Konzept, es gibt eine vorgegebene Wirklichkeit und die erfassen wir immer nur bedingt und ekmeros stückweise. Und wir müssen versuchen, unsere Theorien zu überholen. Und dieses Konzept lebt eben von einem gewissen Realismus, dass ich sage, ja, da ist etwas vorgegeben. Und diese realistisch-metaphysische Voraussetzung kann ich ja nach Habermas gar nicht mehr machen.
Ja.
Darin besteht ja das Problem.
Ja. Und, ja.
Also Wahrheit, der kann ich mich nicht annähern. Das würde das ja gerade voraussetzen, einen solchen Realismus. In irgendeiner Weise muss ich das so denken, sondern ich kann Wahrheit höchstens ändern. Aber damit ist ja nochmal deutlicher, wie sehr dann diese große, alte, metaphysische Größe der Subjektivität überantwortet wird.
Ja.
Das macht mir schon ein bisschen Sorge, ja.
Und da, um jetzt da zum Schluss auch nochmal das Stichwort Religion ins Spiel zu bringen, da verhandelt oder verarbeitet Habermas eben die Religion dann auch nicht in dem Sinne, dass man sagen könnte, die Religion versorgt jetzt diesen Diskurs und dieses kommunikative Handeln mit diesem letzten Horizont oder so. Genau so bringt er die Religion nicht ins Spiel, auch wenn er deren Bedeutung so stark macht.
Ja, das ist das Problem. Also die ganze Annäherung an die Religion steht ja unter dieser ausdrücklichen Versicherung, auch im Hinblick auf die Freunde der Frankfurter Theorie, der Aufklärung und so weiter, der Aufklärungstradition, dass man sagt, dogmatisch gibt es von der Religion nichts zu lernen. Und ihre Offenbarungsansprüche, die sind nicht rational kommunizierbar und können nicht zur Basis werden. Also es geht gerade nicht darum, um eine Remetaphysierung der Sozialphilosophie oder gar der Philosophie insgesamt.
Mhm.
So kommt Religion nicht ins Spiel. Das wäre gerade wieder das Falsche.
Ja. Und kann ich zum Schluss nochmal eben im Blick auf den Religionsbegriff die Frage, die ich dir gestellt habe, inwiefern hat jetzt Habermas hier wirklich ein großes Problem einer postsäkularen Gesellschaft gelöst mit seiner Verhältnisbestimmung von Religion und öffentlicher Vernunft oder Religion und säkularisierten Zeitgenossen, und inwiefern greift es zu kurz oder wird er der Religion nicht gerecht oder drückt sie dann schlussendlich doch eigentlich in sein System hinein?
Ja, das gibt ja jetzt Gelegenheit, auf ein weiteres großes Problem des Religionsbegriffs zu sprechen zu kommen. Natürlich würde ich erstens sagen, toll, wir sind als Christen gefordert, bringt euch in die Diskurse ein. Wir schätzen das, was ihr an Traditionen mitbringt. Wir wollen den Aufklärungsdiskurs metakritisch öffnen und so weiter. Also all das muss man auch mal erst noch gesagt haben. Wir stehen vor einer Form von säkularisiertem Christentum in dieser Diskurstheorie. Dahinter steht ein jüdisch-christliches Menschenbild. Also all diese Dinge sind sehr, sehr positiv. Aber das entscheidende Problem, was einem kritischen Zeitgenossen ja vermutlich relativ schnell Probleme macht, besteht ja in diesem undifferenzierten Religionsbegriff, auf den wir bei Habermas eben treffen. Wenn ich über Religion spreche, über die Geschichte der Religionen, dann komme ich doch an der Schattenseite von Religion überhaupt nicht vorbei. Ich muss das jetzt, glaube ich, gar nicht im Detail erörtern. Wenn ich über das Christentum spreche, dann rufe ich nur mal eben die 10-bändige Geschichte der Abgründe des Christentums. Na, wie heißt denn der?
Karl-Heinz Deschner.
Karl-Heinz Deschner auf.
Die Kriminalgeschichte des Christentums.
Die Kriminalgeschichte des Christentums, ja. Vielen Dank. Die Länge der Aufnahme macht mir jetzt doch ein gewisses Problem. Ja, also das, oder ich brauche nur eine fundierte Geschichte des Papsttums zu lesen. Dann wird mir klar, dass Religion tatsächlich nicht die Lösung sein kann. Und dann wird mir auch bei der Bezugnahme auf die Vitalität der Religion, die ja sich im 20. und 21. Jahrhundert vor allen Dingen auch in fundamentalistischen, sehr intoleranten Formen von Religion zeigt, wird mir dann deutlich, dass diese Bezugnahme, diese Öffnung für Religion auf der einen Seite etwas sehr Positives ist und auf der anderen Seite so als solche noch nicht ausreicht. Wir stehen ja eigentlich sogar vor einer zirkulären Argumentation, insofern ja sich die Frage nahelegt, welche Religion soll denn jetzt hier in das Gespräch eintreten? Welche Formen von Religion sind angesichts der sehr, sehr unterschiedlichen, teilweise abgründigen Gestalten von Religion denn überhaupt für diesen Diskurs willkommen und akzeptabel? Da muss ich dann ja natürlich von philosophischer Seite her sagen, ja natürlich nur die Traditionen, die jetzt entsprechend durch die Aufklärungskritik, durch die Aufklärungsreflexion, durch Religionskritik entsprechend humanisiert,
ja,
entsprechend geläutert und so weit eingeebnet sind, dass sie mehr oder weniger auch uninteressant geworden sind. Ja? Also wenn wir an den modernen linksliberalen Protestantismus denken, wie er vor allen Dingen der EKD und ihren Verlautbarungen sein Gesicht zeigt, dann ist das ein schönes Beispiel davon. Darüber regt sich niemand mehr auf, weil es in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft säkularisierte Formen von Christentum gibt, die das alles ohnehin schon sagen. Also mit anderen Worten, wie durchdacht ist dieses Konzept jetzt schon und müssen wir nicht nochmal entscheidende Schritte weitergehen? Ich glaube, dass eine wirkliche Lösung der Probleme, der Konflikte, vor der wir stehen, nicht in einer undifferenzierten Bezugnahme auf Religion, vitale Formen von Religion, kraftvolle Formen von Religion bestehen kann, sondern tatsächlich, jedenfalls was die christliche Religion angeht, über sich hinausweisen muss, auf den eigentlichen Vitalitätsgrund von Religion, der diese dann auch immer wieder humanisieren kann. Und das wäre die Person des Jesus von Nazareth.
Ja, ja. Ja, vielen Dank, Peter. Ich nehme das in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit als ein treffendes Schlusswort, das uns ja jetzt auch wieder ein Stück weit in die Nähe unserer Nietzsche-Folgen bringt, der ja bei allem sehr viel ausgeprägteren anthropologischen Pessimismus und der Betonung der Machtförmigkeit menschlicher Kommunikation und gerade nicht unbedingt der Empathie und Rationalität, der eben dann doch hier in dieser Person von Jesus Christus eigentlich den einzigen Ansatzpunkt gesehen hat, um nicht in diese Fallen der Überwältigung des anderen zu treten.
Richtig. Also das war jetzt eben ja sehr knapp formuliert. Ich bin auf Deutsch gesagt nicht an fundamentalistischen, intoleranten Formen von, fanatischen Formen von Religion interessiert, die natürlich hochvital sind, sondern interessiert sein müssen wir an Formen von Religion, die die Quellen von Humanität, von Nächstenliebe, von Zuwendung, um die es Habermas ja letzten Endes geht, nicht in sich selbst finden, in verabsolutierten Überzeugungen, sondern tatsächlich in einem Quellgrund, der jenseits von ihnen liegt.
Ja.
Also nicht Religion ist die Lösung.
Mhm. Mhm. Peter, vielen Dank für dieses überlange und sehr, sehr spannende Gespräch über Habermas, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr seid dabei geblieben und jetzt dürft ihr auch in Klopause gehen und euch freuen auf weitere Folgen von Mindmaps, auf die ihr, so wie wir das jetzt geplant haben, zumindest ganz sicher nicht mehr ein Jahr warten müsst. Tschüss zusammen, macht's gut.
Ade.
Revlab.